بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Im Namen Gottes, das Lob gehört Gott, dem Herrn der Welten, und sein Segen und sein Frieden mögen ruhen auf seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf seinen Gefährten allesamt. Amin. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott und dass Muhammad sein Knecht und sein Gesandter ist. Amin. Heute fahren wir fort mit dem großen Thema der Ehe und der Keuschheit mit einer weiteren Folge, und es soll heute gehen um die detaillierteren Aspekte der Partnerwahl. Was die großen Aspekte der Partnerwahl anbetrifft, so haben wir die meisten bereits genannt, nämlich welche Partner sakrosankt verboten zu heiraten sind, die also überhaupt gar nicht in Frage kommen. Jetzt schauen wir uns die Sachen im Detail an, diejenigen, die allgemein vom Gesetze Gottes her in Frage kommen, wie man dort nochmal die Partnerwahl fein justieren kann und die seine Auswahl einengen kann, wonach man Ausschau halten sollte, welche Kriterien man haben sollte oder nicht haben sollte als muslimische Frau, wenn sie nach einem Partner sucht oder auf ihn wartet, je nachdem, und auch als muslimischer Mann, wenn er nach einer muslimischen Frau sucht oder auf sie wartet, je nachdem. Zuallererst, das allererste Kriterium: Wenn man schon überzeugt ist, dass nur ein Muslim oder eine Muslima in Frage kommt, dann genügt das eigentlich noch nicht als Kriterium, als alleiniges Kriterium, wenn man wirklich eine gute Wahl treffen will. Das allererste Kriterium danach, Das wurde eigentlich schon erwähnt oder darauf angedeutet, als der Hadith erwähnt wurde, in welchem der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frau wird wegen viererlei geheiratet. Wegen ihres Geldes, wegen ihres Ansehens, wegen ihrer Schönheit und wegen ihrer Religiosität. Nimm diejenige mit der Religiosität, mögest du erfolgreich sein. Diesen Hadith nehmen wir uns jetzt einmal als Ausgangspunkt, um den Ratschlag etwas genauer zu formulieren. Und hier lautet der Appell an jede muslimische Frau: Wenn der Bewerber zwar Muslim ist oder sich als Muslim versteht, aber nicht zu denjenigen gehört, die 5 vorgeschriebenen Gebete beten und die sich also nicht an das Gebet halten, so solltest du diesen Kandidaten beiseite lassen und dich davor hüten, ihn als Heiratskandidaten ernst zu nehmen. Und das Gleiche gilt auch als Ratschlag natürlich, als dringender Ratschlag für den muslimischen Mann. Das allererste, wonach du schauen solltest, ist weder die Schönheit, noch das Vermögen, noch die Herkunft, ob sie edel ist oder nicht, oder die Nationalität, oder ob sie geschieden ist, oder ob sie eine bestimmte Hautfarbe hat oder eine bestimmte Haarfarbe, oder ob sie ein bestimmtes Studium abgeschlossen hat oder nicht, oder ob sie einen Beruf ausübt oder nicht. Nein, all das ist überhaupt gar nicht erst in Erwägung zu ziehen, solange du nicht das allererste Kriterium in Erwägung gezogen hast, nämlich: gehört sie zu den Betenden oder nicht? Gehört sie zu den Betenden oder nicht? Wenn nicht, lass es. Das ist mein dringender Rat an jeden Muslim. Und wenn sie zu den Betenden gehört, und gemeint ist natürlich nicht, dass sie einmal in der Woche betet, sondern dass sie wirklich das Gebet regelmäßig, die Pflicht des Gebets regelmäßig wahrnimmt, so wie es auch im Gesetze des Erbarmers, erhaben ist er, festgelegt ist. Und wenn der Kandidat oder die Kandidatin diese dieses Kriterium erfüllt, schon vorher und nicht erst nachdem du es ihm vorschlägst oder es ihm als Bedingung machst. Wenn du heiratest, dann solltest du aber zu den Betenden gehören. Nein, sondern der schon von vornherein zu den Betenden gehört, die schon von vornherein zu den Betenden gehört. Und wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann, ich möchte fast sagen, dann ist schon fast alles erfüllt. Ist natürlich nicht ganz so richtig, aber dann ist eigentlich schon 90% oder sogar noch mehr von den Kriterien erfüllt, die man erfüllen sollte und die man erwarten sollte. Gerade heute in der Gesellschaft und in der Zeit, in der wir leben, in welcher es so viele Versuchungen gibt, die einen Menschen ablenken vom Gottesdienst, die einem Menschen seinen Glauben verringern. Und wenn man eine solche Person hat, die schon von vornherein religiös ist und den Kern an Religiosität hat, der hier eine Rolle spielt, nämlich zu den Betenden zu gehören, dann ist das schon hat das einen sehr, 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 sehr großen Wert. Dann hat es schon einen sehr großen Wert. Es ist schon allein deswegen wichtig, weil eigentlich hätten wir es auch in der vorigen Folge der Predigten über Ehe und Keuschheit erwähnen können, nämlich zu der Frage mit den verbotenen Partnern. Immerhin gibt es einen Teil der Gelehrten, die einen, der sich als Muslim versteht und die Bezeugung gesprochen hat, aber nicht betet, sich des Gebetes enthält, egal ob Mann oder Frau, nicht als Muslim ansehen, ihn nicht als Muslim akzeptieren, beziehungsweise sagen, das ist kein Muslim. Das Gebet, wenn das unterlassen wird, ist das nach Ansicht dieser Gelehrten ist das ein Hinweis darauf, dass diese jeweilige Person die Religion eigentlich verlassen hat, ob es diese Person merkt oder nicht. Und sie bauen das auf einen authentischen Ausspruch des Gesandten Gottes, oder auf mehr als einen, nämlich, dass wer das Gebet aufgibt, da steht Taraka, und das wird häufig mit Unterlassen einfach übersetzt, meiner Meinung nach ist die richtige Übersetzung, wer das Gebet aufgibt, und nach ihrer Übersetzung, wer das Gebet unterlässt, der hat Entkennung begangen. Wörtlich, der hat Kufr begangen. Und sie legen diesen Hadith so aus, dass diese jeweilige Person dem Islam damit nicht mehr angehört und damit es für die Frau verboten ist, einen solchen Mann zu heiraten. Nun, die Mehrheit der Gelehrten unterscheidet und sagt, wenn er das Gebet aus Faulheit unterlässt, dass er dennoch weiterhin ein Muslim ist. Wenn er aber, nur dass er halt ein aufsässiger Muslim ist und eine gewaltige Sünde begangen hat und begeht, das Unterlassen des Gebets, nach der Aussage aller Gelehrten, und ich denke, jeder Muslim wird darin zustimmen, der seine Religion ein wenig kennt, das Unterlassen des Gebets ist in jedem Fall eine der größten Aufsässigkeiten, die ein Mensch überhaupt begehen kann. Oder die ein Muslim begehen kann, sofern er dann überhaupt noch ein Muslim ist. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, okay, er ist einer, der eine große, große Aufsässigkeit begangen hat, aber er ist noch ein Muslim, wenn er das nur aus Faulheit tut. Wenn er aber meint, das Gebet sei nicht vorgeschrieben, dann ist er tatsächlich ein Entkenner, ein Kafir, der kein Muslim ist und nicht die Rechte eines Muslims hat. Und er ist natürlich, wie der andere auch, dazu aufgerufen, sich zu bekehren und zu bereuen und sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Also achtet darauf, dass der andere betet. Aber man sollte nicht vergessen, selbst zu den Betenden zu gehören. Es kann nicht sein, dass das Hauptkriterium, was man hat, bei der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin, dass er oder sie betet. und man selbst nicht zu denjenigen gehört, die regelmäßig beten. Das ist natürlich ein Paradoxum sondergleichen. Eine solche Person sollte vielleicht erstmal gar nicht nach einem Heiratspartner suchen, sondern erst einmal diese Suche auf Eis legen und erst einmal ganz an einer ganz anderen Baustelle arbeiten, nämlich an einer größeren Baustelle, nämlich die Baustelle seiner eigenen Seele. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Das gilt nicht nur fürs Gebet, sondern allgemein besteht oder erhängt ein glückliches Eheleben nicht allein davon ab, ob man den passenden Partner findet oder nicht. Davon alleine hängt es nicht ab. Es hängt nämlich zur anderen Hälfte, hängt es davon ab, ob man selbst überhaupt die richtigen Grundlagen mitbringt, damit eine Ehe wirklich wird. Ob der andere Partner passend ist oder nicht, spielt natürlich auch eine große Rolle, aber das ist nur die Hälfte, wenn überhaupt ist die Hälfte des Maßes erreicht. Zuallererst sollte man selbst eine Persönlichkeit haben, selbst einen Zustand haben, der am ehesten garantiert, ein glückliches Eheleben zu haben. Damit meine ich in allererster Linie, dass man ein Wesen, das Wesen eines Gläubigen hat, das innere Wesen eines wahren Glaubenden, der wirklich auch nicht einfach nur die Äußerlichkeiten der Religion kennt und sie nachmacht als Mitläufer oder Mitläuferin, sondern auch wirklich zum Kern der Religion vorgedrungen ist und weiß, was die, nicht nur weiß, was die Prioritäten sind, sondern auch sie verinnerlicht hat und danach lebt. Mit anderen Worten, dass man selbst eine gottesfürchtige, eine geradlinige, eine gottvereinzigende und über alles liebende Person ist. Eine gottvereinzigende und über alles liebende Person ist. Wenn das da ist, dann wird, so Gott will, mit höchster Wahrscheinlichkeit die Ehe auch dann glücklich sein. Es gibt keine rein glücklichen Ehen, es gibt auch Höhen und Tiefen, das muss man auch immer wissen. Aber prinzipiell kann man davon ausgehen, dass wenn man so ist, wie gerade beschrieben, dass die Ehe auch dann im Großen und Ganzen glücklich sein wird, wenn die Partnerin oder der Partner nicht so passend ist. Nur in einem begrenzten Maße passend ist. Aber wenn man diese Persönlichkeit nicht hat und große Mängel in diesem Gebiet hat, ohne es vielleicht zu merken, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ehe auch dann unglücklich sein, wenn der Partner sehr, sehr, sehr passend ist. Oder die Partnerin. Daran muss man immer denken. Das heißt, wir müssen eine Entwicklung durchgenommen haben, sozusagen, die uns nicht nur im Jenseits nützt, sondern auch im Diesseits bezüglich der Ehe. Nämlich den Iman, die Gläubigkeit, die Überzeugung so verinnerlicht zu haben, dass man sich in dem Hadith wiederfindet, in welchem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der, beziehungsweise darauf anspielt, dass der wahrhaft Glaubende eine Süße des Glaubens in sich findet und dass er dann um Gottes Willen liebt, in der Lage ist, auch einen Menschen, der vielleicht, das ist jetzt mein Zusatz, auch ein Menschen, der vielleicht Dinge hat, mit denen man nicht, normalerweise nicht klarkommen würde, aber das Anschauen seiner Gläubigkeit automatisch die Liebe zu ihm steigert, zu diesem Menschen, weil man ihn um Gottes Willen liebt, weil der Einzige, den man wahrhaft liebt, Gott ist, Und diese einzig wahrhafte Liebe zur Folge hat, dass man diejenigen liebt, die auch ihn lieben und die er liebt. Also an sich selbst arbeiten ist die wichtigere der beiden Hälften der Angelegenheit, dass der passend ist und dass der andere passend ist. An sich selbst zu arbeiten ist eine der wichtigen Voraussetzungen. Und man sollte auch daran denken, man sollte seine Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Man sollte seine Ansprüche nicht zu hoch schrauben und daran denken, alle Menschen haben irgendwelche Macken. Wenn man jemanden gefunden hat, der scheinbar keine Macken hat, ja, oder nur wenige, man kann sich darauf verlassen, dass im Laufe des Ehelebens immer mehr Macken auftauchen werden. Es gibt keinen Partner ohne Macken, es gibt keinen Menschen ohne Macken. Das Einzige ist, es kann sein, dass du jemanden gerade kennenlernst oder der gerade sich um dich bewirbt, dessen Macken schon alle bereits jetzt sichtbar sind und es kommen nicht viele neue hinzu, wenn du ihn heiratest. Oder er hat wenig Macken jetzt oder zeigt wenig und die ganzen anderen Sachen, die kommen erst im Laufe der Ehe heraus. Also diese Sache sollte man sich schon mal aus dem Kopf heraus prügeln, möchte ich fast sagen, ja, dass man daran denken muss, es gibt keinen Menschen ohne Macken. Wenn er einige Macken hat oder sie, ja, oder sich später welche herausstellen, es muss nicht schlimm sein. Vielleicht kannst du darüber hinwegsehen. Du musst nur dir klar sein, über welche Macken kannst du hinwegsehen und über welche nicht. Und versuch auch deine Empfindlichkeit nicht allzu stark auszuprägen. Versuch dort eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Möglichst nicht überempfindlich zu sein, denn häufig sind das gar keine Macken, sondern nur wir sind überempfindlich. Das muss man auch bedenken. Vielleicht ist der Fehler bei mir und nicht bei ihm oder ihr. Denk daran, auch wenn der Partner dir die ein oder andere Macken hat, die Ehe besteht ja nicht nur aus dem Partner. Die Ehe besteht nicht nur aus dem Partner. Wenn du wenn die Frau einen Mann heiratet oder der Mann eine Frau, dann heiratet er sozusagen viele andere Sachen mit. Er heiratet ihren Zustand mit, er heiratet vielleicht auch ihren Beruf oder seinen Beruf mit oder seine Familie, ein neuer Familienkreis entsteht. Und es kommen Kinder hervor, es entsteht eine Familie und diese ganzen Sachen, die nach einer Eheschließung passieren, bestehen ja nicht nur aus dem Zusammenleben mit dem Partner. Darum, was bringt es dir, wenn du einen makellosen Menschen hast jetzt als Partner, aber durch diese Heirat ganz viele unangenehme Dinge mit hineinkommen in dein Leben? Ja. Wer weiß, was bringt es dir, wenn du einen makellosen Partner hast, aber das oder zum Beispiel ist der vielleicht unfruchtbar und du hast keine Kinder aus dieser Ehe und wirst dadurch unglücklich. Ja. Und umgekehrt, was ist so schlimm daran, wenn deine Partnerin oder deine Kandidatin ein paar Macken hat, da aus deiner Sicht, aber aus dieser Ehe wundervoller Nachwuchs entsteht. Ja? Gott dein Herz zufrieden macht, sozusagen deine Zufriedenheit vervollständigt, am Schluss doch noch vervollständigt, durch einen wunderbaren Nachwuchs, den dir diese Frau gebiert. Deswegen sollte man dort nicht allzu streng sein, was die sogenannten Macken betrifft, sondern wenn das Gebet erfüllt ist, dann heißt es zwar nicht, dass man keine weiteren Kriterien haben soll, aber die anderen Kriterien sollten nicht mehr eine zu große Rolle spielen. Beispielsweise Äußerlichkeiten, wie er oder sie aussieht. Man sollte nicht, das ist wirklich ein Problem heutzutage, wer sich vorstellt, jemanden zu heiraten, der stellt sich immer ein Model vor, er stellt sich immer einen makellosen Menschen vor. Das zeigt vielleicht auch, dass man seiner Religion doch nicht ganz zum Kern seiner Religion vorgedrungen ist, wenn das wirklich das wichtigste Kriterium ist und dann auch noch, dass er oder sie von überragender Schönheit sein muss. Das zeigt, dass ein solcher Suchender nicht wirklich zum Kern seiner Religion vorgedrungen ist, weil er sich zu sehr auf Äußerlichkeiten statt auf den Charakter und Wesensmerkmale sich zu konzentrieren. Was aber wiederum nicht heißt, dass Äußerlichkeiten völlig unwichtig sind. Es ist nun mal so, dass wir Menschen sind und eine bestimmte Natur haben, sozusagen einen Schatten, den wir nicht überspringen können. Man muss sich schon fragen, komme ich mit der äußerlichen Wirkung dieses Mannes oder dieser Frau, je nachdem, klar für den Rest meines Lebens? Werde ich damit ohne Probleme klarkommen? Nein, sie muss nicht die Allerschönste sein oder was auch immer, und er auch nicht. Aber komme ich damit klar? Ist das etwas, was mein Herz nicht beunruhigen würde eines Tages? Insofern sind die Äußerlichkeiten schon wichtig, aber sie sollten kein Hauptkriterium sein, wie es vorhin erwähnt wurde, mit der überragenden Schönheit etc., sondern, das zeigt auch die Sunna, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja auch auf das Äußere geachtet als ein Kriterium, was auch noch in die Waagschale geworfen wird, als nämlich eine Frau sich ihm von selbst anbot, er kam in die Moschee bis nach vorne hin und hat gesagt, ich schenke mich dir, wenn du willst, heirate mich sozusagen. Und er, was machte er? Er hob seinen Kopf und schaute sie ganz genau an. Und wir haben keinen Zweifel, dass er in diesem Moment sich fragte, kann ich mit diesem Äußerlichen, meine Natur, kann meine Natur, die mir Gott gegeben hat und über die ich nicht springen kann, kommt sie mit diesem Äußeren den Rest des Lebens klar? Ja oder nein? Und dann senkte er seinen Kopf wieder und sagte nichts. Und als sie sah, dass er nichts sagte, setzte sie sich wieder hin. Worauf dann ein anderer Mann aufstand und zu dem Gesandten Gottes sagte, oh Gesandter Gottes, wenn du kein Bedürfnis nach ihr hast, dann lass mich sie heiraten. Und am Schluss hat er sie dann auch geheiratet, dieser andere Mann. Und daran sieht man auch, dass die Geschmäcker verschieden sind. Man soll nicht denken, dass wenn man abgelehnt wurde von dem einen, dass man dann wirklich hässlich sei, sondern es kann auf jeden Topf passt ein Deckel. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Jedenfalls lernen wir daraus, dass es zur Sunna gehört, dass die Äußerlichkeiten zwar nicht zum Hauptkriterium zu machen, aber doch vorsichtig zu sein und nicht blind, auch nicht den Äußerlichkeiten gegenüber blind in die Ehe zu stürzen. Dieses Thema der Partnerwahl ist noch nicht beendet. Es sind noch wichtige Dinge zu erwähnen. Doch für eine Predigt sollte das ausreichen. Andere wichtige Dinge auch zur Partnerwahl und zu den Kriterien werden, so Gott will, in der nächsten Predigt in der kommenden Woche erwähnt. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Und unser letztes Wort ist, dass Gott dem Herrn der Welten das Lob gehört. Amin.